Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 14. April 2014 zum Thema Die Zeitung, ein Nachruf. Vortragender ist Michael Fleischhacker, Gastgeberin ist Gerlinde Wiesner.
Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen im Kepler Salon. Mein Name ist Gerlinde Wiesner, ich bin Ihre Gastgeberin und freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind, um mit uns möglicherweise an einer Trauerfeier teilzunehmen, wer weiß.
Das Lustigste.
Das stimmt, Hochzeiten und Trauerfeiern. Ich begrüße sehr, sehr herzlich bei uns als Gast Dr. Michael Fleischhacker.
Kein Doktor leider.
Entschuldigung?
Abbrecher.
Gut. Er ist Journalist, war, wie Sie sicherlich wissen, sehr, sehr lange Chefredakteur der Presse. Und wenn Sie uns das vielleicht heute auch noch verraten, er widmet sich gerade einem neuen Projekt der NZZ. Und vielleicht möchten Sie uns heute darüber auch noch ein bisschen was verraten. Wie Sie wissen, starten wir gleich einmal mit dem Statement und Sie haben dann im Anschluss wieder die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und ersuche Sie sehr herzlich zu beginnen.
Danke sehr. Ja, danke für die Einladung. Ich fürchte, über das Projekt der Neuen Zürcher Zeitung in Österreich kann ich nicht viel mehr sagen, als dass es stattfindet, weil wir tatsächlich erst dabei sind, auch herauszufinden, was möglich ist und auch noch nicht einmal wirklich entschieden haben, ob das jetzt ein nur digitales Projekt wird oder nur Print oder in welcher Weise digital und Print kombiniert würden. Das Einzige, was ich fast ausschließen würde, obwohl es auch nicht das offizielle Statement der NZZ ist, dass es ein Tageszeitungsprodukt nur wird, das würde ich fast ausschließen. Ja. Weil sonst hätten die mich auch nicht nehmen können nach dem Buch, wenn es dann darum ginge, nur ein Tageszeitungsprodukt zu machen. Aber vielleicht kommt mir eine Diskussion auf.
Wir kommen dann sicher noch darauf zu sprechen. Genau.
Ja, also die Zeitung, ein Nachruf. Ich werde einfach versuchen, Ihnen zunächst mal zu erklären oder vorzulegen, was zu dem Thema meine These ist, die auch in dem Buch drinsteht, also einen kurzen Weg durch das Buch zu nehmen. Mhm. Ja, wir haben nur eine halbe Stunde, das heißt, die Gefahr, dass ich Ihnen das ganze Buch so erzähle, dass Sie es dann nicht mehr lesen wollen, ist hoffentlich nicht so groß. Die Idee ist ja schon auch, dass Sie das Ganze lesen und nicht nur meine Zusammenfassung hören. Die These ist, dass die Tageszeitung, also die Zeitung, ein Nachruf, der erste Einwand, den ich sofort gekriegt habe, auch von den ersten Lesern, sagen, des ersten Thesenpapiers war, ist ja überhaupt nicht wahr. Und wahrscheinlich hätte ich, um klar machen zu müssen, worum es geht, draufschauen müssen, die Tageszeitung ein Nachruf, dann wäre es klarer gewesen. Darum geht es nämlich auch in dem Buch, die Tageszeitung, das täglich gedruckte Ausliefern eines Ensembles an Informationen und Nachrichten auf Zeitungspapier, gegen Bezahlung ist kein Geschäftsmodell mehr. Das ist die These. Auch der wird heftig widersprochen, wenn man sagt, was wollen Sie eigentlich? Im deutschsprachigen Raum sind im letzten Jahrzehnt gerade einmal zwei Tageszeitungen gestorben. Die eine war die Financial Times Deutschland vor etwas mehr als einem Jahr. Die Frankfurter Rundschau, die auch schon so weit war, ist vom Klassenfeind übernommen worden, also von der FAZ. Und die Münchner Abendzeitung ist vor nicht so langer Zeit, also zwei Tage nach der Buchpräsentation, insolvent geworden. Stimmt. Andererseits, wenn man sich anschaut, die Zahl der gedruckten Tageszeitungsexemplare in Deutschland im letzten Jahrzehnt ist um 25% gesunken. Das heißt, man kann sagen, es sind noch alle Tageszeitungstitel da, aber sie haben im Schnitt 25% weniger Auflage als vor 10 Jahren. Und das hat ja massive Auswirkungen natürlich auch auf das Geschäftsmodell und auf die, wenn man so will, auf die Nachhaltigkeit der betroffenen Unternehmen. Im überregionalen Tageszeitungsbereich gibt es wirklich wenige, die Gewinne machen. Jetzt haben einige hinter einigen steht ein Konzern, der andere Geschäfte macht, und diese Geschäfte stützen den Tageszeitungsbetrieb. Andere schweben so rund um die Nulllinie, also das geht noch einigermaßen. Es ist ja auch in den Abo-Preisen noch einiges drin. Und da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, warum eigentlich, was ist das wirkliche Problem des Geschäftsmodells Tageszeitung heute? Das liegt ja weniger auf der Leserseite. Ich also bei Diskussionen wie diesen kommt auch sehr oft das Argument, Moment, ich möchte weiterhin eine Tageszeitung lesen, in meiner Familie wird weiterhin Tageszeitung gelesen und alle, die ich kenne, wollen übrigens auch Tageszeitungen lesen, warum soll ich ein Problem haben? Das, was sehr Wahres dran, das Hauptproblem am Geschäftsmodell Tageszeitung liegt ja heute nicht so sehr auf der Leserseite. Also es gibt auch in den, also der Auflagenschwund habe ich schon gesagt. Also die, auf der Leserseite ist das ein ziemlich beständiger, aber eigentlich für den Moment nicht wahnsinnig dramatischer Wandel. Also, Einzelverkauf und Abos jetzt wieder im Schnitt gerechnet nehmen ab, aber nicht so dramatisch, als dass das nicht über einige Jahre noch durch Preiserhöhungen, Sie werden, wenn Sie Abonnent oder Abonnentin sind, ja merken, dass in den letzten Jahren es zur Übung geworden ist, die Abo-Preise eigentlich jährlich zu erhöhen. Und es gibt auch einige Studien, die sagen, dass sie noch bis zu 40-50% vom Preis drin. Also Menschen, die heute Wert darauf legen, jeden Tag ein gedrucktes Zeitungsexemplar zu kriegen, wären auch bereit, noch deutlich mehr dafür zu zahlen. Allerdings wird es auch dort Grenzen geben. Man nimmt zum Beispiel im überregionalen Qualitätsmarkt an, auch in Deutschland, wo jetzt so Jahresabos zwischen 500 und 600 € kosten, zum Teil 700, dass bei 1.000 € wahrscheinlich die Grenze ist und sagt, okay, mehr als 1.000 € bin ich eigentlich nicht bereit, für eine Tageszeitung zu zahlen. Also da ist noch was drin. Das Hauptproblem des Geschäftsmodells ist der Werbemarkt. Der bricht nämlich relativ dramatisch weg. Die Werbung geht aus den gedruckten Tageszeitungen raus. Über die letzten 4 Jahrzehnte, glaube ich, kann man sagen, war das Geschäftsmodell immer relativ stabil. Zwischen 60% und 70% der Erlöse eines Zeitungsunternehmens kamen aus der Werbung und zwischen 30% und 40% kamen aus den Verkaufserlösen, also Einzelverkauf und Abonnements. Derzeit liegt man ungefähr bei 50-50, in sehr vielen Fällen schon bei 60% Vertriebserlöse, nur bei 40% Abo-Erlöse. Der Meinung nach ist es eh toll, weil wenn die Leser mehr dazu beitragen, dann sind sie irgendwie auch wichtiger. Der Grund ist aber einfach, dass die Werbeerlöse sinken und damit auch die Gesamtumsätze. Umgekehrt steigen die Kosten in einem Zeitungsunternehmen, also vor allem die Redaktionskosten, im Schnitt 3-5% pro Jahr. Das hat auch mit Kollektivverträgen zu tun. Das heißt, im Schnitt gibt es einen Erlösentgang von um die 15% des Umsatzes pro Jahr. Und das kann man sich, glaube ich, also das ist keine Rocket Science, kann man sich ungefähr ausrechnen, dass so ein Geschäftsmodell jedenfalls nicht stabil und eigentlich perspektivisch tot ist. Sondern ist der eine Punkt oder sondern der eine Beleg, wie ich meine, dafür, dass die These, dass die Tageszeitung tot ist oder dabei zu sterben ist oder untot ist, nämlich noch existiert, aber eigentlich kein Modell mehr hat, stimmt. Der zweite ist etwas komplexer und hat irgendwie auch was auch mit Ideengeschichte und Ideologie zu tun. Der Grund, warum es in dieser Situation, in der die Zeitungen heute sind, den lauten Ruf danach gibt, das aufrechtzuerhalten, notfalls auch mit staatlichen Subventionen, kommt genau daher, dass man sagt, fein, selbst wenn dieses Ding kein Geschäftsmodell mehr hätte, kann man es nicht einfach sagen, den Weg aller Dinge gehen lassen, die kein Geschäftsmodell haben, nämlich sterben, sondern Zeitungen spielen in unserer demokratischen Kultur eine solche Rolle als vierte Gewalt, dass die öffentliche Hand ein Interesse daran haben muss, dass es weitergibt. Also wir, die Gesellschaft, die demokratisch organisierte Gesellschaft, muss so ein großes Interesse daran haben, dass es die Zeitungen als eine der Grundlagen liberaler parlamentarischer Demokratien, dass es die noch gibt, dass wir bereit sind, Geld zu investieren. Also die österreichische Gesellschaft investiert, ob sie will oder nicht, jedes Jahr 600 Millionen € in ein Instrument der vierten Gewalt, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Warum nicht auch in die Zeitungen, wenn die auch eine ähnliche Rolle im Rahmen der Fundierung, wenn man so will, demokratischer Gemeinwesen haben? Ich bin schwer dagegen, dass das so ist, weil ich glaube, dass der Kern der Rolle, wenn es sie gibt, der vierten Gewalt, die Medien spielen, ist Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit existiert einfach nur in medialen Organisationen, die auch wirtschaftlich unabhängig sind. Und wirtschaftlich unabhängig sind sie nur, wenn sie ihr Überleben selber sichern können. Ohne russische Mäzene, die derzeit englische und französische Tageszeitungen kaufen und sozusagen ohne andere Geldgeber, die ja auch Interessen haben. Und dass eine öffentliche Großinvestition wie beim ORF für Unabhängigkeit sorgen würde, kann ja gerade ein Beispiel des ORF ganz gut widerlegen, glaube ich. Dazu kommt, dass Österreich ohnehin kein Medienmarkt ist. Also die öffentliche Hand investiert pro Jahr 200 Millionen Euro an Anzeigen in die österreichischen Zeitungen. Das ist in absoluten Zahlen ungefähr so viel wie in Deutschland. Also es berechnet immer den Faktor 1 zu 10, 10 mal so viel Bevölkerung. Das heißt, im Verhältnis 10 mal so viel investiert die öffentliche Hand in Anzeigen in Zeitungsmedien wie in Deutschland. Die Vergabekriterien, wie Sie wissen, sind ziemlich clandestin. Also wie das Unabhängigkeit schaffen soll im Medienmarkt, im sogenannten Medienmarkt, ist mir nicht klar, es scheint ja eher das Gegenteil der Fall zu sein. Der eine Punkt, der zweite Punkt ist, wenn man sagt, also ich halte schon die Überlegung, dass Medien die vierte Gewalt seien, für falsch historisch, beziehungsweise, wenn man so will, für eine idealistische Fiktion im Rückblick. Und zwar vor allem noch einmal, was Österreich und Deutschland betrifft. Also wenn man in die Ideengeschichte zurückgeht, Gewaltenteilung Montesquieu ist die Idee, etwas vorher schon bei Hobbes, die Idee ist, dass durch die Aufteilung der staatlichen Gewalt in unabhängig voneinander agierende Größen wie Exekutive, Legislative und Judikative, also es darum geht, die Macht dieses Staates zu begrenzen. Also die erste, die zweite, dritte Gewalt haben, und wenn die vierte Gewalt eine Rolle spielen, eben auch die vierte Gewalt, haben die Aufgabe, staatliches Wirken und staatliche Machtausübung zu begrenzen. Nun sind aber alle die Zeitungen, die wir kennen im deutschsprachigen Raum und die wir als vierte Gewalt gern sehen, sogar noch stärker als die elektronischen Medien, was interessant ist, weil die ja viel mehr auch Einfluss haben, sind gegründet worden von den Alliierten nach dem Sieg über Nazi-Deutschland, eigentlich genau aus dem gegenteiligen Grund, nämlich um eine neue Ordnung zu stützen und zu etablieren und abzusichern. Also das, was die Alliierten, und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, also mir ist diese Ordnung, die so abgesichert haben, können nur froh sein, dass es so ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Zeitungen in Österreich und Deutschland gegründet wurden, nicht um staatliches Wirken und staatliche Machtausübung zu begrenzen, sondern sie abzusichern. Das hat nun aber mit der Idee von Gewaltenteilung und vierter Gewalt absolut nichts zu tun. Also das wäre, wenn man so will, ein ideengeschichtliches Argument gegen die öffentliche Förderung von Zeitungen zur Erhaltung von so etwas wie vierter Gewalt. Darum geht es im ersten Teil dieses Buches. Ich habe irgendwie auch unter meinen zahlreichen abgebrochenen Studien nach dem ersten Studienabschnitt auch die Theologie. Darum wird es Sie nicht wundern, dass die Kapitelüberschriften so sind, wie sie sind. Also das erste heißt zum letzten Geleit. Da sind so die Entwicklungen der letzten Zeit drin. Einerseits etwas Medienentwicklung und Medientheorie, also wie hat es begonnen zu bröckeln, Marshall McLuhan, das ist die Gutenberg-Galaxis, und auch die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt. Das zweite heißt Erinnerungen an die Zukunft, ist der größte Teil. Mir ging es eben auch darum, wenn man einen Nachruf schreibt auf jemanden, geht es ja darum, dessen Lebensgeschichte noch einmal zu beschreiben. Also ging es mir auch darum, die Geschichte der Zeitung von ihrer Entstehung zu Beginn des 17. Jahrhunderts bis heute herauf zu beschreiben. Und der dritte Teil heißt das ewige Leben. Und der hat, wenn man so will, den zweiten Teil, den vielleicht etwas optimistischeren Teil der These drin, der sagt, die Zeitung als Produkt ist tot oder ist am Sterben, aber die Zeitung als Prinzip hat, wenn man so will, Aspekte des ewigen Lebens. Warum? Es gibt eine sehr schöne Definition darüber, was Medien und Journalismus eigentlich sind aus den 30er Jahren, und die heißt, es gibt das unausrottbare Bedürfnis des Menschen, sich in Beziehung zur Welt zu setzen. Und dieses sich in Beziehung zur Welt setzen, setzt Informationen über diese Welt voraus und die liefern Journalisten. Das heißt, der Journalismus ist im Grunde die Antwort auf eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Ich würde nicht einmal sagen des modernen Menschen, sondern des Menschen, denn Medien, die das zur Verfügung gestellt haben, gibt es tatsächlich seit die Menschen gibt. Also der Marktschreier ist irgendwie sprichwörtlich noch bekannt. Es gab im alten Rom bereits die Acta, das war sozusagen auf dem Forum ausgehängte, sozusagen auch, wenn man so will, schriftliche Informationen. Es gab Ähnliches in China um dieselbe Zeit, vor etwas mehr als 2000 Jahren. Also es haben Prediger diese Rolle gespielt, es haben fahrende Sänger diese Rolle gespielt. Also es nannte man dann mediengeschichtlich und medientheoretisch Menschmedien. Also es gab Medien immer. Und früher waren es Medien und mit der Erfindung der Druckmaschine und also der beweglichen Lettern und der Druckerpresse durch Gutenberg 1450 gab es eben dann die Printmedien. Das war eine der großen technologischen Revolutionen und hat etwas möglich gemacht, nämlich dieses Bedürfnis, sich des jedes einzelnen Menschen sich in Beziehung zur Welt zu setzen, wenn man so will, auch zu industrialisieren, maschinell zu machen, in größeren Auflagen, in größeren Frequenzen. Dabei ist schon interessant auch, dass es eigentlich 150 Jahre gedauert hat, von der Erfindung des Buchdrucks 1450, wo dann halt die Gutenberg-Bibel auch in ziemlich langer Arbeit entstanden ist und auch, wenn man so will, neue ästhetische Maßstäbe gesetzt hat, bis zur Etablierung der ersten Wochenzeitungen am Beginn des 17. Jahrhunderts. Die ersten Tageszeitungen gab es dann um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Da war etwas, was man sich inzwischen nicht mehr vorstellen kann, dass so 2 bis 3 Mal in der Woche Zeitungen erschienen sind. Lauter Dinge, die wir jetzt wieder beginnen, uns vorstellen zu können, aber nicht, weil es auf veränderte Bedürfnisse bei den Konsumenten reagiert, sondern in der typischen Defensivhaltung der Medienindustrie. Die Frage ist nicht, wann oder wie oft bräuchten eigentlich wirklich die Leute, die sich dafür interessieren, so ein Produkt, sondern wie oft können wir es uns leisten, das noch herzustellen. Die Zeitung, so wie wir sie jetzt kennen, als Massenprodukt, die gibt es im Grunde erst seit 150 Jahren. Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das war also die in Deutschland von König und Bauer erfundene Schnelldruckverfahren, Dampfpresse in der frühen Zeit. Auch interessant, dass es eigentlich 400 Jahre von diesen, oder 300 Jahre dieser fast ein halbes Jahrtausend währenden Gutenberg-Ära keine technologische Innovation innerhalb des Druckverfahrens gegeben hat. Bis ins 19. Jahrhundert hinein konnte man im Grunde nur wie auf der alten Handpresse eine sehr begrenzte Anzahl von Exemplaren herstellen. Und erst durch dieses neue Druckverfahren sind dann die Massenauflagen entstanden und ist auch dieser Zwang zum Wachstum in der Branche entstanden, weil natürlich Druckmaschinen eine unglaublich teure Investition sind. Das hat sie dann innerhalb dieses neuen Verfahrens auch bis heute ähnlich weiterentwickelt. Man darf nicht vergessen, dass der durchgängig vierfärbige Zeitungsdruck, der für uns so Selbstverständlichkeit ist, erst seit maximal einem Vierteljahrhundert normaler Standard ist. Als ich im Standard, Stichwort, begonnen habe, 2000 zu arbeiten, haben wir erstmals eine Druckmaschine mit durchgängiger Vierfärbigkeit angeschafft. Das ist 15 Jahre her, davor war das eher die Ausnahme und man muss ja dann, wenn man technologische Beschränkungen hat, immer Dinge erfinden, die den Kunden den Eindruck vermitteln sollen, das hat einen bestimmten Vorteil. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen das nur kennt, zu sagen, die gute Seite in einer Zeitung ist die rechte Seite. Also dort muss man ein Inserat platzieren, dort stehen die wichtigen Texte. Das hat einen einzigen Grund gehabt, dass die Druckmaschine davor einfach nur ganz wenige Farbseiten drucken konnte in einer Zeitung und eine davon war die Seite 3. So, und damit ist dieser Mythos entstanden. Das versuche ich halt auch in der Geschichte darzustellen. Auch ein paar Aspekte, die vielleicht historisch interessant sind. Dass natürlich der Krieg der Vater aller Dinge ist und auch der Vater aller Zeitungsdinge. Den ersten großen Schub hatten Zeitungen in der Zeit, in die wir heute 30-jähriger Krieg nennen, also 1618 beginnend mit dem zweiten Prager Fenstersturz bis zum Westfälischen Frieden 48. Auch das ist übrigens interessant. Unsere Forschung sagt, dass das ein 30-jähriger Krieg war, die ja auch mit der Realität dieser Zeit relativ wenig zu tun hat. Das waren insgesamt 13 zum Teil relativ unabhängig voneinander parallel existierende Kriege, wie auch immer. Revolutionen, Kriege waren natürlich immer Hochzeiten von Zeitungen. Wir merken das heute noch, wenn große Katastrophen passieren. Und das hat sich eins zu eins in die digitalen Medien übertragen. Große Katastrophen, Kriege, wenn man so will, befeuern das Medienkonsumverhalten heute genauso wie 16, 18. Mit einem wesentlichen Unterschied. Einer der Gründe, warum das dann wirklich geboomt hat, war, dass wirklich noch nicht nur nützliche Informationen sind, was Medien- und Zeitungsinformationen im Idealfall heute noch sind, sondern lebensnotwendige Informationen. Also sagen in den Kriegsgebieten war es einfach lebensnotwendig zu wissen, wo was gerade passiert, dass es einfach darum ging, wo man sich aufhalten kann, ohne sich in Lebensgefahr zu befinden. Die nächsten beiden Ereignisse, die das Zeitungswesen wirklich vorangebracht haben, waren einerseits der Vorlauf zur amerikanischen Unabhängigkeit 1776, die wäre ohne Medien nicht passiert, also allein einige der Gründerfiguren, also mal abgesehen davon, dass die wichtigsten Dokumente, die dann auch zur amerikanischen Verfassung geführt haben, in Zeitungen publiziert wurden, waren so Figuren unter den Gründervätern wie Benjamin Franklin, die wichtigsten Zeitungsleute auch ihrer Zeit. Es war im Grunde auch der Kampf der Amerikaner, im Beginn des 18. Jahrhunderts aufgekommenen amerikanischen Medien gegen die englische Herrschaft. Da hat sich dann ja mit Frankreich verbündet. Dann kam sozusagen die Französische Revolution, die nicht zuletzt dadurch mit, auch wenn man so will, medial begleitet wurde, dass die in den französischen Zeitungen die Berichterstattung über die amerikanische Unabhängigkeit irgendwie auch, wenn man so will, den revolutionären Geist befeuert hat. Also alle diese Zeiten waren wichtig. Dann noch einmal 1848 natürlich, die, wenn man so will, gescheiterte Revolution in Deutschland, die kurzfristig mit der Paulskirchenverfassung auch Medien- und Pressefreiheit gewährleistet hat. Wurde zwar relativ schnell mit österreichischer Hilfe abgedreht, allerdings sind dort so Dinge wie das neue Deutschland entstanden. Also es waren immer Schübe, publizistisch und auch wirtschaftlich. Und der große Boom kam dann einfach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika und in England. Das war also the Golden Age of Newspapers, wo dann so Figuren wie Hearst und Pulitzer sich Wettbewerbe geliefert haben, um Massenauflagen. Wiederum nicht zuletzt im Zusammenhang mit Kriegen, also der berühmte spanisch-amerikanische Krieg um Kuba, das war waren die Hochzeiten auch dieses Zeitungskriegs, wo man sich mit Kriegsschlagzeilen gegenseitig die Leser abspenstig gemacht hat. Das war ja auch in Deutschland so. Hugenberg war also jemand, ein sehr, wenn man so will, nationalkonservativer Verleger, der dann im Grunde 33, 34 sein Riesenimperium galt also als der Herr über Film und Presse und hat auch die UFA mitgegründet und hat das eigentlich direkt ins Reichspropagandaministerium von Josef Goebbels überführt und damit war das irgendwie, also dieser Konzentrationsprozess, den wir heute noch in den Medien zu Recht als problematisch und gefährlich sehen, hat dort also eigentlich seinen negativen Höhepunkt gehabt und gezeigt, wenn sich das konzentriert und dann jemand bereit in der Lage oder gezwungen ist, das an eine autoritäre, totalitäre Macht weiterzugeben, dann hat die relativ leichtes Spiel. So, und dann kam nach dem Krieg die Neuordnung und wie gesagt, das, was wir heute als Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, was wir irgendwie, glaube ich, schon denken, das war immer da, sind also alles Nachkriegsprodukte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wurde 1948 gegründet. Das ist alles ein Kind dieser Nachkriegszeit. Das versuche ich im zweiten Teil zu beschreiben. Und im dritten das ewige Leben. Mit der These, dass der Journalismus ewig ist, was dieses Bedürfnis gibt, bringe ich dann, wenn man sagt, was wird denn in Zukunft sein und wo liegen dann die Chancen auch und die Risiken in dieser digitalen Welt, in der wir heute leben, komme ich nochmal zurück auf eigentlich Medientheorie. Im 20. Jahrhundert war sicher der größte Medientheoretiker Marshall McLuhan und auch der hat schon in den 60er Jahren Understanding Media und alle diese Bücher immer wieder gesagt, es ist doch interessant, dass wir, und sein Schüler Walter Aung hat es dann weiterentwickelt, dass wir in sowas wie eine orale Kultur zurückkehren. Ne? Die klassischen elektronischen Medien, Radio und Fernsehen, sind ja wieder Sprechkulturen, klarerweise auf der Basis von Hochtechnologie, sehr oft auch auf der Basis von geschriebenem Text. Aber es hat sich dort gezeigt, dass das gesprochene Wort offensichtlich im menschlichen Kommunikationsverhalten die größte Macht hat. Und das ist einer der Gründe, warum die elektronischen Medien, Fernsehen und Radio im Grunde so viel kräftiger sind auch als Zeitungen und als das gedruckte Wort. Es hat sich dieser Begriff der sekundären Oralität als Muster dieser neuen digitalen Zeit auch nach dem Gutenberg-Zeitalter des gedruckten Wortes etabliert. Und dazu gibt es jetzt erst einige Jahre alt eine sehr interessante Weiterentwicklung. Es gibt an der Universität von Süddänemark auf dem Literaturwissenschaftlichen Institut ein Projekt, das heißt die Gutenberg-Parenthese. Grammatikalisch ist eben eine Parenthese ein Klammereinschub, der eben nicht bedeutet, dass man zurückkehrt und dann wieder ins Mittelalter verfällt, also in die Vor-Gutenberg-Zeit, aber dass ein Gedanke, der unterbrochen wurde, durch eine Klammer fortgesetzt wird. Die These ist, dass in der Entwicklung der menschlichen Kommunikationskultur das 500-jährige Gutenberg-Zeitalter die Ausnahme ist. Also dass das nicht eine lineare Entwicklung ist, es war quasi die vorschriftliche Kultur, die schriftliche Kultur, dann die Kultur des gedruckten Wortes und dann kommt das nächste, sondern dass es eigentlich die Ausnahme war und wir mit sehr vielen Facetten und Mechanismen in unserer Kommunikationskultur dort anschließen, direkt anschließen, wo das vor der Gutenberg-Kultur aufgehört hat, sind Literaturwissenschaftler, McLuhan war übrigens auch einer, suchen sich dann natürlich zum Beleg und auch als Parallelen literarische Dinge aus. Der Bezugspunkt ist bei beiden Shakespeare, also 450. Geburtstag wird er jetzt überall gefeiert. Also das elisabethanische Zeitalter, in dem Ideen, die wir heute haben, des autoritativen Textes, des Urheberrechts, keine Rolle gespielt haben. Romeo und Julia ist 18 Jahre gespielt worden, bevor es das erste Mal aufgeschrieben wurde. Also es wäre damals niemand auf die Idee gekommen, dass Literatur oder Theaterliteratur so funktioniert, dass ein Autor sich hinsetzt, ein Theaterstück schreibt, es wird gedruckt und dann wird es aufgeführt in der arbeitsteiligen Gesellschaft von der nächsten Truppe, nämlich den Schauspielern, und der Autor wacht darüber, dass nicht irgendein Regietheater Heinzi kommt und das verhunzt, sondern ganz genau so spielt, wie er es geschrieben hat, und dass Urheberrechte nicht verletzt werden. Shakespeare war in erster Linie Theaterunternehmer, in zweiter Linie Schauspieler, und diese beiden Funktionen zusammen haben dazu geführt, damit er sein Geschäft machen kann, dass er sich Stücke überlegt hat, und die hat er jeden Tag neu gemacht, weil wenn an einer Stelle mehr gelacht wurde, hat er dort irgendwie halt nachgeschärft, und was nicht funktioniert hat, hat er es weggelassen, und wenn er auf einer anderen Bühne einen interessanten Gag gesehen hat, hat er einen eingebaut. Also unter Urheberrechtsgesichtspunkten war Shakespeare natürlich eine Katastrophe. Aber es hat sich eigentlich ganz gut erhalten und eigentlich könnte man fast sagen durchgesetzt. Also alle die Dinge, die wir jetzt und seit einigen Jahrzehnten auch in der Popkultur, also Remix, Sampling, Mashup, alle diese Dinge, die heute den etablierten Institutionen des Wissens und Kulturbetriebs solche Sorgen machen, waren im elisabethanischen Zeitalter vor der Gutenberg-Klammer der Normalfall. Und dass solche Dinge wieder zu beobachten sind, nehmen eben diese Wissenschaftler, diese Literaturwissenschaftler als Beleg für ihre These, dass wir eigentlich, dass das digitale Zeitalter uns dort wieder anschließen lässt. Auch wenn man sich die sozialen Medien anschaut, ist es doch interessant. Twitter, finde ich, ist ein besonders gutes Beispiel dafür, dass das, wie wir in den sozialen Medien kommunizieren, Hightech und textbasierte Gesprächssituationen sind. Ja? Also jeder Twitter-Thread ist im Grunde eine simulierte Gesprächssituation, halt auf Text basiert. Auf Twitter stärker als Facebook, aber gut, da kann man dann noch sehr, sehr speziell in die sozialen Medien gehen. Und wir haben das auch schon gesehen, denn orale Kultur heißt auch direkte Kommunikation, Interaktion, also nicht Kommunikation one to many, Also das Verkündigungsparadigma ist in den Zeitungen noch aufrecht, sonst eigentlich nirgends mehr, sonst ist das überall schon interaktiv. Und das sieht man ja auch in den verschiedensten Bereichen, dass es darum geht, wenn man so will, eine interaktive dialogische Kultur anstelle der, wenn man so will, Predigtkultur, der schriftlichen Predigtkultur, einer publiziert und alle lesen. War ja auch für Journalisten ganz schwer, mit dieser interaktiven Kultur zurechtzukommen. Leserbriefe, wenn welche kamen, konnte man sich aussuchen und zur Not selber die schreiben, die man lesen wollte. Aber jetzt reden die ja wirklich direkt zurück, die Konsumenten, und das, sich daran zu gewöhnen, ist ja und war ja für Journalisten nicht unbedingt nur angenehm. Ja, da drin stehen wir jetzt, und es ist interessant, dass die sagen natürlich auch, wir sind Literaturwissenschaftler, was das für die Medienindustrie bedeutet, wissen wir nicht, aber es gibt auch da Parallelen, wenn man also sagt, das ist eine, wenn man so will, 1:1 Kommunikation, die nicht mehr technologisch vermittelt, wenn dann nur simuliert, das Gesprächssituation, sondern direkt stattfindet. Wir haben das ja in der Musikindustrie erlebt, also die, wenn man so will, die Hochzeit der Gutenberg-Kultur in der Musikindustrie waren die 60er, 70er, 80er Jahre, in denen also mit Tonträgern und auch Neuentwicklung von Tonträgern das große Geld verdient wurde. Konzerte waren vollkommen out. Niemand hat es für notwendig befunden, sich den mühsamen Konzertbetrieb anzutun, wenn man doch mit Tonträgern gut verdienen konnte. Dann haben in der digitalen Welt die Tauschbörsen wie Napster das vernichtet. Und dann kam Apple und hat mit iTunes im Grunde unter Einbehalt von 30% der Umsätze ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Und interessanterweise, ich bin kein Experte dafür, aber alle, die sich auskennen, sagen mir, heute ist im Grunde im Musikgeschäft der Live-Event wieder ein ganz wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Modell, auch Geschäftsmodell. Wäre auch ein Beleg dafür, dass diese Rückkehr zum Going Live ein Merkmal dieser digitalen Zeit ist, die simuliert auf eine ganz ähnliche Weise, was vor der Entwicklung der Buch-, Urheberrechts- und autoritativen Textkultur der Gutenberg-Ära passiert ist. Bin ja schon zu lang wahrscheinlich, oder?
Nein, gar nicht. Vielleicht gehen wir jetzt gleich einmal in diese, nach dieser historischen Betrachtung und Entwicklung der Zeitung, in diese Perspektive hinein, wo die Reise denn dann hingehen kann. Und der Leser ist ja letztendlich dann doch wieder allein gelassen mit der Idee, ich kann Ihnen jetzt auch nicht wirklich ein Modell bieten, das funktionieren kann. Und so ist aber auch der Eindruck, den wir, glaube ich, alle auch als Rezipienten gewinnen.
Was jetzt?
Was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter?
Schwer zu sagen. Ich sage dann meistens dazu an der Stelle, wenn ich das wirklich wüsste, würde ich es nicht um 19,90 pro Stück jedem geben, sondern den Meistbietenden teuer verkaufen. Aber ich glaube, dass man das Schreckwort für alle Medienproduzenten, für die Inhaber von Medienunternehmen und für die Manager von Medienunternehmen ist Gratiskultur. Ne? Also das geht so weit, also in der Begründung für die Forderung nach mehr öffentlichen Geldern für Medien, vor allem auch für Printmedien, wird meistens gesagt, das muss man tun, weil diese böse Gratiskultur hat uns das Geschäftsmodell zerstört. Ja. Das finde ich besonders süß, wenn das Verleger sagen, weil diese Gratiskultur wurde von denen etabliert. Einer der Gründe, warum ich absolut gegen diese Presse- und Medienförderung bin, ist, weil ich es eigentlich nur vergleichen kann mit den Banken. Also jeder sagt, okay, die Banken haben mit einer gewissen Art von strukturierten Papieren einerseits und so ein Geschäft und andererseits durch Expansion nach Südosteuropa eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen, von der sie gemeint haben, sie wird zu großem wirtschaftlichen Erfolg führen. Und die hat sie dann in den einen Fällen endgültig und in den anderen temporär als Fehlentscheidung herausgestellt und hat die Finanzindustrie in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Und die Mehrheitsmeinung ist es eigentlich ziemlich, also dass diese Art von Bailout, die dann stattgefunden hat, eigentlich nicht wirklich gerecht ist, ne? Oder angemessen, weil man also die Gewinnerwartung und Gewinne privatisiert hat und die Kosten dafür jetzt sozialisiert. So, die Medienunternehmer haben vor 15 Jahren, als sie gelernt haben, zwischen Internet und Internat zu unterscheiden, haben die sich gedacht, das ist doch wunderbar, im Internet kann man durch Reichweite, durch große Reichweiten viel Werbegeld verdienen. Große Reichweiten generieren wir, wenn wir gratis unsere Inhalte hergeben, um so einen Reach und Market Reach zu erreichen. Und so eine Fehlentscheidung, das hat sich so nicht herausgestellt, aus verschiedenen Gründen. Die Reichweiten haben sie zum Teil erreicht. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass sie dort irgendwie Werbepreise nur lukrieren können, die im Tausender Kontaktpreis bei einem Zehntel der Printpreise liegen. So eine wirtschaftliche Fehlentscheidung, die mit dazu geführt hat, dass sie jetzt unternehmerisch am Rand des Aus sind. Also was jetzt verlangt wird mit der Medienförderung unter dem wunderbar klingenden Prätext der Förderung der vierten Gewalt und der Selbsterhaltung der Demokratie, ist im Grunde strukturell nicht viel was anderes als das Banken-Bailout, über das wir uns alle aufregen. Also ja. Und diese Gratiskultur versucht man jetzt ja einerseits, wenn man so will, die Geister, die man rief, wieder loszuwerden durch öffentliches Geld. Oder die sagen, wir versuchen es doch nochmal unternehmerisch durch sogenannte Paywalls. Ist ja auch ein sehr kundenfreundlicher Begriff eigentlich, zu sagen, jetzt rennst du dann gegen die Wand. Ich glaube, das ist die Aufforderung, das wird jeder sehr gern haben.
Das fand ich ja auch sehr interessant in Ihrem Buch, wie Sie schreiben. Die Branche verlangt sozusagen vom Kunden, sich anzupassen und nicht umgekehrt, dass sie sich selber jetzt neue Businessmodelle einfallen lassen. Also der Kunde soll sich ändern.
Ja, genau. Also das ist ja eine der größten, wenn man so will, Forschungsinitiativen zu dem, was da passiert, hat der Spiegel unternommen vor ungefähr einem Jahr, wenn es schon so lange her ist. Es hieß Tag 2020, da hat eine Gruppe unter Anführung von Kurt Schnippen, also einem der Star-Journalisten dort, ein Projekt gemacht und gesagt, Umfragen unter Print-Chefredakteuren, beim Publikum, bei den Online-Usern, wie müsste denn ein Medium sein, wieder funktioniert, die Zeitung wieder funktioniert, und haben eine Art Mission-Statement auch veröffentlicht dazu, in dem es ungefähr so heißt, was wollen wir? Wir wollen den Leuten klar machen, was sie verlieren würden, wenn es die Zeitung nicht mehr gibt. Und man muss ihnen klar machen, was sie verlieren, damit sie es wieder lesen. Mhm. Also die Grundidee ist nicht, wie in jeder anderen Dienstleistungsbranche und Industrie der Welt, zu sagen, was sind die Bedürfnisse der Kunden und wie kann ich auf die antworten. Und Bedürfnisse von Kunden haben eben die Haupteigenschaft, dass sie sich von Zeit zu Zeit ändern. Es ist die einzige Industrie, die frech genug ist, die Kundenbedürfnisse zu problematisieren und zu sagen, wenn ihr nicht endlich begreift, dass ihr eure Bedürfnisse wieder unseren Produkten anpassen müsst, kriegt ihr echt das Problem mit der Demokratie. Das ist eigentlich fast ein bisschen mafios, könnte man sagen. Also probiert man es jetzt umgekehrt und lasst die Kunden an die Wand fahren, nämlich an die Paywall, was nicht funktioniert. Also das erfolgreichste Paywall-Modell, das man derzeit in der Welt kennt, ist das Paywall 1.0 Modell der New York Times. Und von den New York Times Nutzern online hat man es geschafft, 3-5% zu zahlenden Kunden zu machen. Das ist jetzt eine Ausbeute, mit der man vermutlich auch nicht reich wird, wenn 3-5% der Kunden bereit sind zu bezahlen. Und er findet jetzt gerade, und das ist wirklich interessant, das Modell Paywall 2.0. Vor einer Woche oder 10 Tagen hat die New York Times gelauncht eine Native App, also eine App, die es nur im App Store von Apple gibt, die auch nur unter iOS, dem Apple-Betriebssystem, funktioniert und auch nur am iPhone und nicht am iPad, also nicht immer Tablets, nur iPhones, wo es zum Preis von $2 die Woche eine Auswahl aus der New York Times gibt, bis zu 10 Artikel täglich kuratiert, neu zusammengestellt, also eigentlich so ein bisschen wie Nouvelle Cuisine. Man zahlt mehr für weniger.
Die man selber aussuchen kann.
Die kann man sich immerhin auch selber aussuchen. Ja. Das heißt, die Idee, die dahinter steht, ist richtig, glaube ich. Es ist einfach nicht möglich, für etwas, was man 10 bis 15 Jahre gratis hergegeben hat, hinterher Geld zu verlangen. Und wenn es auch nur wenig ist. weil einfach ich als Kunde von etwas, das mir der Anbieter 15 Jahre gratis gegeben hat, nicht einsehe, warum ich, ohne dass sich das Produkt ändert, nach 15 Jahren zahlen soll. Es ist einfach, so sind wir nicht, das tun wir nicht. Also ist es intelligenter, sogar noch durch Verknappung dieses Angebots, aber in ein neues Produkt verpackt, es zu probieren. Und das probieren die jetzt. Ob das dann mit der Auswahl im Grunde aus etwas, was mir jetzt zu einem relativ geringen Preis bei der New York Times oder bei anderen Medien überhaupt gratis bekommt, also das noch einmal zu verknappen und dann Geld zu verlangen, ist schon auch sportlich. Ich glaube, nur der Gedanke, der dahinter steht, ist einfach vollkommen richtig. Es geht darum, neue Produkte zu entwickeln. Es ist einfach sinnlos, sich fast manisch daran zu klammern, das Ding, das man verloren hat, nämlich die Inhalte, die man gratis 15 Jahre lang publiziert hat, hinterher zu vergebühren, das wird nicht funktionieren.
Ja. Der Marco Spielmann, Chefredakteur der NZZ, sagt, kluge Informationsleistung ist nicht an ein Trägermedium gebunden, so eben an eine Zeitung. Ist diese Weiterentwicklung jetzt wirklich dann so rein technologisch getrieben? Also auf welchem Endgerät werde ich es mir anschauen? Oder geht es doch vielmehr auch darum, dass sich diese Öffentlichkeit verändert hat, die ja Zeitung immer angesprochen hat?
Naja, in erster Linie geht es darum, dass es nicht mehr eine Öffentlichkeit ist. Ne? Also das ist ja auch medienhistorisch und, wenn man so will, gesellschaftswissenschaftlich, philosophisch interessant. Habermas, also die auch wieder diese vierte Gewaltrolle der Medien in der Demokratie, hat ja irgendwie Jürgen Habermas mit seiner Idee der bürgerlichen Öffentlichkeit geprägt. Und die Öffentlichkeit, die er damit beschreibt, ist die Öffentlichkeit, die entstanden ist ab Beginn des 18. Jahrhunderts, auch mit dem Aufkommen der Zeitschriften vor allem. Also im 18. Jahrhundert waren ja Zeitungen weniger die Treiber der Medienentwicklung, eher Zeitschriften. Da kamen dann so Spezialzeitschriften, es kamen diese ganzen Lesevereinigungen, also wo dann auch sehr theologisch neue Medienprodukte irgendwie zur Formierung dessen geführt haben, was er dann die bürgerliche Öffentlichkeit nennt. Das heißt, es ist ein sehr, wenn man so will, holistisches Gebilde, in dem Medien und Politik einander gegenüberstehen. So Klassiker Frankfurter Schule. Niklas Luhmann hat dann diese Öffentlichkeitstheorie eigentlich weiterentwickelt und sagt, das ist im Grunde ein Beobachtungsvorgang, der verschiedene Teile von Öffentlichkeit einbezieht. Und so wie wir merken, dass es ein Geschäftsmodell nicht mehr gibt, also das skalenorientierte industriekapitalistische Modell, das sagt, Rieseninvestition der Druckmaschine kann nur wieder verdient werden durch große Auflagen, durch große Skalen, sondern in der digitalen Welt sehr viele mobilere, kleinere Geschäftsmodelle wahrscheinlich eine Rolle spielen, sehen wir auch heute, dass vermutlich Luhmann recht behalten hat, mit seiner Beobachtung, dass eben nicht die eine große Öffentlichkeit, in der die Medien als Komplex und die Politik als anderer einander gegenüberstehen und das Ganze aushandeln, sondern dass es viele Teilöffentlichkeiten gibt, die diese Rolle, nämlich auch der Vermittlung, zumindest so gut wahrnehmen können, wie eine große Vorstellung von Öffentlichkeit und die eine große Vorstellung von Medien. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir mit der Vorstellung aufräumen müssen, dass es sowas wie die eine Öffentlichkeit und die eine Medienwirklichkeit gäbe. Das ist einfach kleinteiliger und vielfältiger geworden, und ich finde es eigentlich sogar unter demokratischen Gesichtspunkten ein Fortschritt, weil sie immer auch, wenn man so will, wenn die mal korrumpiert ist, diese Öffentlichkeit, dann ist es vorbei. Während wenn wir Bewusstsein von Teilöffentlichkeiten entwickeln, wir vermutlich sogar, wenn man so will, demokratisch sicherer leben. Und das war ein sehr langes Ausholen, um Ihre Frage zu beantworten. Und das, glaube ich, spielt sich jetzt eben auch wieder ab in Bezug auf Medien. Es gibt einfach eine ganz unterschiedliche, also eine immer größer werdende Zahl von immer kleiner werdenden Minderheiten von Interessen und Teilöffentlichkeiten, die man durch immer präzisere Produkte, wenn man so will, auch mit Information versorgen muss. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach dem einen großen Ganzen, der wir ja nach wie vor eigentlich durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die vielen Millionen, die wir in ihn investieren, aufrechterhalten, also im klassischen elektronischen Medium, die, also ich glaube, um die muss es nicht so wahnsinnig leid sein.
Da geht es dann sehr schnell in Richtung digitale Medien, wo ich die Teilöffentlichkeiten leichter.
Und das wird dort, wenn man so will, das ist die technologische Grundlage dafür. Ja. Und wenn Sie sagen, was treibt Technologie oder Gesellschaftsentwicklung, dann ist es erstens schwer voneinander zu trennen. Ich glaube, dass die Frage, wie Medien sind und dann vielleicht auch nochmal die Frage, wie erfolgreich sie sind, also eben nicht in erster Linie Technologie ist, sondern ist eine, das ist der Versuch der angemessenen Antwort auf eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Dass die wiederum natürlich durch unterschiedliche Technologien unterschiedlich mit beeinflusst wird, ist auch klar. Also trennen kann man es nicht ganz. Ich glaube, es ist mir wichtig für den Erfolg auch von Medien zu sehen, dass sie sinnvollerweise und auch erfolgversprechenderweise die angemessene Reaktion auf die veränderte Bedürfnislage von Menschen sind und nicht Versuch, mit einer neuen Technologie ein altes Programm durchzudrücken.
Sie stellen den Medienmanagern in Ihrem Buch aber nicht gerade ein sehr gutes Zeugnis aus.
Die Hausmeister des Kapitalismus, ja. Ich habe das aber gestohlen, muss ich gestehen.
Ja.
Es gibt ein wunderbares Buch von Wolf Lotter, das ist ein österreichischer Journalistenkollege, der einer der Mitgründer von Brand 1, von dem Magazin
Brand
war.
Brand 1, ja.
Hat ein Buch,
war unlängst in Linz auch im
geschrieben letztes Jahr, glaube ich, heißt Zivilkapitalismus, wir können auch anders. Und beschreibt sehr schön sagen, auch Kapitalismusentwicklungen, die ja da auch sehr viel miteinander zu tun haben. Und das, was Medienindustrie ist und war die letzten 4 Jahrzehnte hoch erfolgreich, war eben klassischer, skalenorientierter Industriekapitalismus und in dem Manager sagen, die Hauptrolle spielen. Ne? Also es ist ja kein Zufall, dass in der ersten großen Industrialisierungsphase in England die Eigentümer von Fabriken sich Gefängniswärter geholt haben als Manager dieser Fabriken, weil der Manager hat die Aufgabe, ein System am Laufen zu halten, und zwar perfekt. So, und in einer großen Fabrik und in einer so großen, wenn man so will, skalenorientierten Wirtschaftsumgebung sind Leute wichtig, die deren Auftrag ist es, das so am Laufen zu halten, wie es ist. Ein Eigentümer, der Unternehmer, ist für die Innovation zuständig. Er sagt, was verändert sich da draußen in der Bevölkerung bei meinen Kunden und wie muss ich darauf reagieren, dass mein Unternehmen in 10 Jahren noch besteht? Wenn er die entwickelt hat, dann ist es wiederum die Aufgabe des Managers, das Ding so zu organisieren, dass das jetzt mal für den Zeitpunkt, Zeitraum, den man sich ausmacht, funktioniert. Wenn aber Unternehmen nicht mehr von Unternehmern geführt werden, die diese Perspektive haben, sondern von Managern, dann werden die einfach immer ein Ziel haben, nämlich es so aufrechtzuerhalten, wie es ist, und das heißt in der Regel die Bottomline ungefähr gleich zu halten. Das heißt, wenn Umsätze sinken, weil sich Bedürfnisse von Kunden ändern, dann haben die nur eine Antwort darauf, Kosten zu reduzieren. Das führt dazu, dass die Bottomline gleich bleibt. Innovation findet in so einem System dann nicht mehr statt.
Das erleben wir ja, tagtäglich lesen wir, hier wird eingespart, hier wird eingespart, Journalisten werden entlassen, Abteilungen werden gestrichen.
Wird, glaube ich, gerade der Roboterjournalismus erfunden, irgendwo habe ich gelesen.
Ja. Das geht auch sehr stark dann in Richtung Qualitätsverlust.
Ja, Qualität ist auch so ein Begriff, mit dem ich eigentlich keine große Freude habe, weil es ja auch ein wesentliches Merkmal der Medienbranche, dass die Produzenten glauben, sie bestimmen, was Qualität ist, ne? Also im wirklichen Leben würde man Qualität definieren, also ob ein Unternehmen im Produkt oder in einer Dienstleistung Qualität liefert, würde man so definieren, dass man sagt, das ist die Erfüllung oder im besten Fall sogar Übererfüllung von Kundenbedürfnissen. Das ist Qualität. Als Qualität qualitätsvoll empfinde ich als Kunde, wenn ein Produkt meinen Erwartungen entspricht, und besonders tolle Qualität sehe ich, wenn es meine Erwartungen sogar übertrifft. In der Medienbranche wird Qualität gemessen von den Produzenten. Die sagen, das ist Qualität oder nicht Qualität, geht sogar so weit im wissenschaftlichen Bereich, also bei den Medienwissenschaftlern und Kommunikationswissenschaftlern, die gehen so weit, die Frage, ob ein Qualitätsmedium ein Qualitätsmedium ist oder eben nicht, an der Anzahl der dort beschäftigten Journalisten zu messen. Also inputorientierte Qualitätsmessung ist wirklich, also an jedem wissenschaftlichen Institut würde man in der Proseminararbeit mit Bombengranaten durchfliegen. In der Kommunikationswissenschaft geht es noch. Dass man nur am Input misst, ob das Qualität ist. Gleichzeitig wird niemand bezweifeln, dass die Anzahl der Journalisten, die in einer Redaktion arbeiten, auf die Qualität dessen, was rauskommen kann, einen wesentlichen Einfluss hat. Weil es auch darum geht, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und so weiter. Mhm. Aber diese Qualitätsdebatte, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Niveaus, auf denen, und wieder, man muss es einfach von den Nutzern her sehen, es gibt unterschiedliche Niveauerwartungen von unterschiedlichen Leserinnen und Lesern und Usern, und wenn die auf dem jeweiligen Niveau erfüllt werden, dann werden die das für Qualitätsmedium halten. Man könnte böserweise sagen, wenn das richtig ist, diese Definition von Qualität, ist die Corona-Zeitung natürlich ein Qualitätsmedium, weil sie erfüllt und übererfüllt die Erwartungen ihrer Kundschaft. Allerdings halt vielleicht nicht auf dem Niveau, das ich gern hätte. Das ist dann wieder ein anderer Kaffee.
So, meine lieben Gäste, jetzt wollen wir natürlich Ihnen die Möglichkeit geben,
da habe ich einen ganz heftigen Widerspruch
Fragen gesehen. Zu stellen. Ganz heftig. Sie sind dann gleich der Zweite. Bitte hier, gleich.
Okay, ich sehe schon eingeschaltet. Während wir im deutschsprachigen Markt erst jetzt beginnen, draufzukommen, dass man sich langsam überlegen muss, was der Medienmarkt in der Zukunft macht, sind die Amerikaner seit 10 Jahren dabei und haben unzählige Sachen ausprobiert. Was mich interessiert, was sind Projekte, die Sie als besonders vorbildhaft empfinden oder vielleicht als besonders inspirierend für die Zukunft des Medienmarkts?
Naja, also ich jetzt von digitalen Produkten. Ist interessant, also viele der Produkte, die mich interessieren momentan im amerikanischen Markt, sind ja von Dissidenten aus den großen Printmedienhäusern gegründet worden. Politico ist eins meiner Lieblingsmedien. Quartz, Politico ist von Washington Post Dissidenten. Policy Mic finde ich ein sehr interessantes Ding. Also das sind ganz interessante Sachen, die auch sehr interessante Geschäftsmodelle haben. Ich glaube, dass einer der wesentlichen Grundunterschiede zwischen Printwelt und digitaler Welt wirklich im Geschäftsmodell liegt. In den letzten Jahrzehnten sind Zeitungen damit gewachsen und war eins ihrer wesentlichen Merkmale, dass sie versucht haben, immer breiter zu werden, immer noch mehr Inhalte, die früher Special Interest waren, in ihr General Interest Produkt reinzuholen. Praktisch jeden Tag ist eine neue Beilage entstanden, was klar ist, weil man diese großen Investitionen in Druckmaschinen einfach irgendwie durch Menge zum Geschäft machen musste. Das heißt, der Bezahlpunkt lag beim General Interest. Und das dreht sich jetzt in der digitalen Welt komplett um. General Interest ist gratis, gibt keinen Bezahlpunkt und die einzigen, die Geld bekommen werden, sind die Special Interest bieten, also möglichst spezialisiert sind. Politico ist ja, und das wird sehr gut geschichtet sein, Politico hat ja auch einen Gratisanteil. Und dann geht es immer mehr in die Tiefe und ihr wirkliches Geschäftsmodell liegt in Newslettern für die Political Crowd in Washington, die auf Themen runterbrechen, die für so einen Newsletter, wo sie täglich irgendeine Information kriegen, $5,000 im Jahr zahlen. Das ist der Weg, das ist der Punkt. So ein Special Interest und das ist die komplette Umkehrung der Printwelt und damit kommen wir halt immer noch recht schwer zurecht, weil wir sind einfach noch voll mit der Idee, dass möglichst breit, möglichst General Interest die Grundlage für Geld verdienen ist.
Okay, Sie bitte?
Sie haben zuerst kritisiert, dass irgendeine Organisation Qualitätsmedien an der Anzahl der Journalisten misst. Ja. Ich muss sagen, auch in Qualitätsmedien habe ich gelesen, dass die Qualität der Universitäten zum Beispiel an der Anzahl der Verhältnisprofessoren, Studenten oder sowas gemessen wird. Also diese Vergleiche hinken immer. Ja.
Okay.
Das ist einmal so.
Ja, aber das heißt, wenn beides, also die Frage ist ja, ob das Pluralismus ist, wenn zwei unterschiedlich deppert sind. Ist beides falsch, stimme ich Ihnen zu. Ja.
Okay, gut, vorher in der Presse und im Standard falsch. Gut,
ja. Wir machen alle Fehler.
Ja, bitte d'accord. Und das Zweite wäre, könnten Sie, wenn die Veranstaltung Nachruf heißt, ja, einen Ausblick liefern, wie Sie sich das vorstellen, die Medienlandschaft in 10 Jahren in Österreich, in Deutschland?
In Österreich kann ich mir es einfach deswegen schwer vorstellen, weil ich eigentlich versuche, das Thema, wenn man so will, unter Marktkriterien zu sehen. Wofür ist jemand bereit zu zahlen, sozusagen wie Angebot, Nachfrage. Und das kann man in Österreich eigentlich nicht tun, weil hier existiert kein Markt in der Branche. Deswegen ist es schwer. Aber man kann ja sagen, Deutschland eher noch als Beispiel nehmen. Meine Vermutung ist, dass die erfolgreichsten Modelle sich jetzt schon abzeichnen, Kombinationen aus Print-Wochenprodukten und Digitalprodukten sind, die einerseits einen, wenn man so will, nachrichtenagenturbasierten Gratisteil und einen sagen, auf Special Interest ausgerichteten Bezahlteil haben. Das glaube ich, in die Richtung entwickelt sich. Sieht man auch schon, die Zeit ist sehr erfolgreich mit dem, also Wochenprint boomt ja zum Teil. Und die haben dazu ein gratis, leicht pulverisiertes, würde ich sagen, gratis Reichweitenmedium im Netz, Zeit.de. Und das Geschäftsmodell funktioniert sehr gut, wenn auch, wenn man so will, mit dem Wermutstropfen, dass es ein bisschen der Betrug an den Werbekunden ist. Weil die werden auch lang nicht vergebühren. Die Reichweite, die durch einen gratis Online-Dienst generieren, bringt eine Markenreichweite. Die Media-Analyse, die so misst Markenreichweite, weist aber aus Printreichweite, also sagt, das ist die Zahl der Menschen, die das Printprodukt lesen, und die bestimmt den Anzeigenpreis. Das heißt, eigentlich zahlen in so einem Modell mit gratis Online-Diensten und Printprodukten die Werbekunden einen ziemlich überhöhten Preis. Sie sind alle dazu bereit, das ist okay, also es wäre wird niemand so gezwungen. Aber ich denke, dass in der Tendenz stärkerer Messbarkeit auch in den Werbesachen dieses Modell möglicherweise auch ein bisschen ein Problem kriegt. Es ist jetzt so erfolgreich, dass es wahrscheinlich auch unter realistischen Tausender Kontaktpreisberechnungen erfolgreich sein kann. Und ich glaube, in die Richtung geht es ständig. Also man könnte sagen, die Rettung für die Tageszeitungen besteht darin, dass sie Wochenzeitungen werden.
Die Zeit ist ja auch in Österreich sehr beliebt und hat zahlreiche Abonnenten. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber...
Ja, es sind glaube ich bei 20.000
fast inzwischen. Sehr, sehr stark eigentlich, ja. So, jetzt hier hinten bitte.
Sie haben heute schon den Namen Hugenberg erwähnt. Der Name Dichand ist nicht gefallen. Worauf ich hinaus will, ist die Macht von Medienmogulen, vor denen auch nicht ganz unbedeutende Politiker bislang einen Kotau machen müssen. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein? Wird es noch Medienmogule geben, vor denen so manche Politiker zittern müssen?
Also ich würde dann doch sagen, die einzige Gemeinsamkeit zwischen Hugenberg und Hans Dichand ist, die einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie beide tot sind. Ich glaube, das ist ein... Also bin ich der Pflichtverteidiger des Hans Dichand. Aber Hugenberg und Dichand zu vergleichen, ist, glaube ich, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und es war immer die Frage, wer ist eigentlich von wem mehr abhängig? Das ist in Österreich ja derzeit besonders interessant. Nicht? Also sind jetzt die Medien eigentlich mehr von der Politik abhängig, die 200 Millionen Euro so investiert, um den Markt irgendwie zu verzerren oder als funktionierend erscheinen zu lassen, oder sind die Politiker mehr von den Medien abhängig, mit denen, wo sich dann halt der Bundeskanzler mit dem Politikredakteur irgendwie vorher hinsetzt und sagt, wie machen wir das, ne, so dass es dort ankommt. Das ist ganz schwer zu sagen. Auch hier ist Österreich einfach wirklich kein Referenzraum, weil das halt in Österreich besonders schräg ist. Medienmogulen gibt es jetzt. Viele sagen, die größten Medienmogulen unserer Zeit, und zwar solche, die mit viel mehr Macht ausgestattet sind als Lord Northcliffe, Pulitzer, Hearst und Dichand zusammen, sind Herr Zuckerberg und die Herrschaften von Google. Das ist halt nur schwerer irgendwie zu erkennen, weil die Macht heute vielleicht nicht ist, Ämter direkt zu kriegen, sich eine Partei zu leisten, zu finanzieren, sondern über Daten zu verfügen. Also die Art der Einschätzung von Medienmacht, Also wenn sich Medien so dramatisch verändern, verändert sich auch Medienmacht und es fehlt uns dann wahrscheinlich, brauchen wir einen gewissen Anpassungszeitraum, um überhaupt zu begreifen, wie Medienmacht heute ausschaut.
Darf ich zwei Fragen stellen, bitte? Die eine ist, laut der jüngsten ÖRK ist die Kronenzeitung vor heute und Österreich. Das sind ja zwei von drei seiner da Gratiszeitungen. Wie kriegt man irgendwie den Spagat hin, dass man halbwegs qualitative Zeitung macht und nicht ganz schlechten Boulevard produziert? Die zweite Frage ist, Journalismus bezieht sich ja nicht nur auf das Schreibende, sondern auch auf das Fotografische. Und wir erleben gerade den Niedergang der Pressefotografie, ganz, ganz, ganz schlimm, weil immer weniger Häuser dafür bereit sind, für halbwegs gute Fotos auch Geld zu bezahlen.
Kann sein, dass Sie Fotograf sind?
Ganz sicher, ja.
Also die erste Frage, ÖRK, ob es möglich ist, neue Massenzeitungen haben immer mehr Auflagen gehabt als Qualitätszeitungen und das ist jetzt, finde ich, jetzt irgendwie eigentlich keine große Tragödie, das ist so. Wir schauen ja auch mehr Leute Musikantenstadl als in Lohengrin gehen. Also wie man als Zeitung mit halbwegs einen Anspruch realisiert. Naja, das ging, das ist ja nicht so, dass das nicht ging. Also haben ja die Zeitungen, auch die Qualitätszeitungen, jahrzehntelang sehr gut funktioniert. Jetzt ändern sich Geschäftsmodelle und Sie dürfen ja nicht glauben, dass davon nicht auch der Boulevard betroffen ist. Also die Media Print, sondern dieses Riesengebilde aus Kurier, Krone und der gemeinsamen Vermarktung hat massive Probleme. Also wenn man sich die Ergebnisentwicklungen sagen der Media Print und der an ihr beteiligten Zeitungen die letzten Jahre anschaut, sieht man, dass die Welt eh gerecht ist, weil die haben auch massive Probleme. Ändert sich für alle. Und was die Fotografie betrifft, naja, muss man sagen, dumm gelaufen, nicht? Also auch da hat sich halt Technologie entscheidend verändert. Und nachdem sich in der digitalen Welt sagen, auch die Verbreitung und die reproduzierbare Qualität jetzt rein technologisch massiv geändert hat, so wie halt das Haben einer Druckmaschine heute in der publizistischen Welt nicht mehr ein uneinholbarer Vorteil ist, weil man nur publizieren kann, wenn man das hat und das, die Möglichkeit hat, weiß ich nicht, 14 bis 20 Millionen Euro in eine Druckmaschine zu investieren, ist es heute eben kein Vorteil, nicht mehr der Vorteil, der es einmal war, über die Ausbildung und das Gerät zu verfügen, um reproduzierbare Fotografie herzustellen. So ist es.
So. Fotografen haben ja so grundsätzlich ein bisschen einen anderen Blickwinkel, als wenn ich mit dem Handy wo draufhält. Es geht ja nicht um die Aktualität auch. Natürlich geht es um die Aktualität. Weil ihr habt bei der Presse den Fabre zum Beispiel, der ausgezeichnete Fotograf ist. Ihr legt Wert, oder ihr, sie legt einen Wert auf das. Worauf ich hinaus will, ist, dass das schlicht und einfach Qualität nicht mehr bezahlt wird. Da geht es nicht darum, was ich für Ausrüstung habe, sondern was habe ich für einen Blick, was liefere ich für Fotos. Das ist wie beim Schreiber. Wenn ich einen guten Schreiber habe, muss ich dem was zahlen. Das hilft ja alles nicht, oder? Schreiben lernen wir heutzutage in der Volksschule.
Ja, auch immer weniger hört man.
So, wo war jetzt die Bitte?
Ja, und zwar, ich habe eine Frage bezüglich Arbeitsmarkt und dem Beruf des Journalisten. Es ist vorhin kurz angesprochen worden, dass Medienhäuser eben laufend Stellen abbauen und dass die Berufsaussicht für Journalisten immer schwieriger wird und dass der Einstieg für angehende Journalisten immer schwieriger wird. Und ich habe einfach die Frage, ob Sie als erfahrener Journalist ein paar Tipps haben für angehende Journalisten, wie sie sich auf die neuen Gegebenheiten anpassen können oder wie sie sich auf die neue Medienwelt vorbereiten können.
Ich habe in letzter Zeit einige Diskussionen an FHs gehabt, FH Journalismus Wien Graz, und die sind nicht sehr glücklich mit mir, weil ich glaube, dass diese Art von Berufsausbildung, wie sie sich in Österreich entwickelt hat, also es gibt ja in der Schweiz keine universitäre Journalistenausbildung, in Deutschland gibt es eine mit großer Tradition und in Österreich hat man die halt dann nachgeholt durch diese Fachhochschulen, weil die publizistischen Institute waren ja eher ein Journalistenverhinderungsprogramm, wenn man so will, über die Jahrzehnte. Und das fanden alle positiv. Ich glaube, dass es jetzt nur an der Zeit ist zu sehen, dass man den Weg auch nochmal modifizieren müsste, wenn es in so einer Ausbildung darum geht, die Berufschancen für zukünftige Journalisten zu maximieren. das, was ich vorher gesagt habe, das Geschäftsmodell muss ja, wenn es wahr ist, auch eine Auswirkung auf die Berufswege und auf die Ausbildung haben. Das heißt, die ideale Vorbereitung für den Beruf ist, eine Spezialausbildung zu haben, ein Fachstudium zu haben und darauf aufbauend eine handwerklich-fachliche Journalistenausbildung. Jetzt haben die Fachhochschulen begonnen mit Bachelor-Lehrgängen und dann, um die sie auch brauchten, um so ein Masterprogramme anzubieten. Ich glaube, eigentlich müsste man jetzt die Bachelor-Sachen wieder wegnehmen und sagen, wunderbar, die FHs bieten Masterkurse für Absolventen von Fachstudien, weil in der Kombination wird man in der Welt, die wir vorher beschrieben haben, wenn die Beschreibung korrekt ist, was ich schon glaube, die besseren Aussichten haben. Ich glaube, es ist einfach keine gute Idee, nach der Matura einen Bachelor und einen Master an irgendeiner Fachhochschule für Journalismus zu haben, nach 5 Jahren in eine Redaktion zu kommen und von keinem der Felder, die man da bearbeiten muss und die man im Grunde als Geschäftsmodell nur etablieren kann, wenn man wirklich in die Tiefe gehen kann, auch inhaltlich, von keinem eine Ahnung zu haben. Das ist echt schwierig.
Gibt es hier eine vorbildhafte Ausbildung in Deutschland, nach dem Modell, wie Sie es jetzt geschildert haben?
Naja gut, es kommt darauf an, also die Journalistenschulen, die es gibt, egal, Deutsche Journalistenschule in München, Henry-Nannen-Schule, die Schulen, die versuchen ja auch in erster Linie Leute anzuziehen, die schon Fachstudien haben. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Hm. Okay, Moment. Dann kriegen Sie aber schnell ein Mikro. Moment, haben wir noch eins?
Und ich bin natürlich das allerschlechteste Beispiel dafür, als Studienabbrecher. Ne?
Ganz kurz, als Absolvent einer dieser Schulen, nämlich in Graz, würde mich interessieren, haben Sie das dem Heinz Fischer auch gesagt, den Heinz M. Fischer in Graz?
Ja, zuletzt vor 3 Tagen.
Und was hat er Ihnen gesagt?
Könnte es sein.
Kann es sein. Nein, ich gebe Ihnen nämlich zu einem Teil recht und halte auch ein Fachstudium und darauf aufbauend dann eine handwerkliche Ausbildung für am besten. Aber man kann es auch umgekehrt machen. Man kann zuerst die handwerkliche Ausbildung
machen. Ja, man kann es umgekehrt machen. Das machen jetzt ja einige. Also 3 Jahre Bachelor an der FH Journalismus, Wurst, Wien, Graz. Ich weiß nicht, wo es noch gibt. Linz gibt es ja, glaube ich, nicht. Und versuchen dann, so ein Masterstudium in einem Fach zu machen. Jetzt finde ich das Verhältnis eigentlich ungünstig. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was ich dann von einem Master in Volkswirtschaftslehre halten soll, der eigentlich eh nur 2 Jahre Masterstudium braucht, um so ein guter Volkswirt zu werden und davor 3 Jahre Journalismus lernen konnte. Das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Und das zweite Problem jetzt praktisch ist das offensichtlich, aber da kennen wir zu wenig aus, sagen wir Lehrende, wie auch der Heinz Fischer, dass man mit dem Bachelor der FH Journalismus deutlich nicht jeden Master machen kann an jeder Uni, sondern es da deutliche Einschränkungen gibt, was natürlich auch schwierig ist. Ne?
So, ich möchte dann Sie noch dran, bitte.
Voraussetzung für Zeitung ist unter anderem ein Mensch, der lesen kann.
Kann nicht schaden, ja.
Wenn er das noch Sinn erfassen kann, ist es noch besser, dann hießen ja auch viele Blätter des 19. Jahrhunderts Intelligenzblätter. Das war ein beschränkter Leserkreis.
Entschuldigung, dass ich Sie korrigieren muss. Die Intelligenzblätter ist einer der, sollen wir so sagen, verbreitendsten Irrtümer, dass Intelligenzblätter was mit der Intelligenz der Leser zu tun hätten.
Nein.
Intelligenzblätter waren die Zeitungen, die Intelligenzblätter waren die Anzeigenblätter, die sich entwickelt haben unter staatlichen Monopolen.
Nein, ich habe das als Anspruch sozusagen gesehen. Ja. Es folgte dann eine Breitenalphabetisierung, weil die allgemeine Alphabetisierung war ja da noch nicht vorhanden. Dann kam wahrscheinlich der Boulevard, es haben also mehr Leute Zugriff gefunden. Jetzt finden wir, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, eher eine Entalphabetisierung statt. Also es geht ein hoher Prozentsatz der Menschen aus der Schule, die nicht sinnerfassend lesen können. Welche Auswirkung hat, beziehungsweise Sie unterhalten sich in einer, oder Sie schreiben in einer Sprache, die über SMS, die also hier zumindest, wo ich keinen Zugang habe, weil sie zum Teil mit Ziffern versehen ist und nichts drin ist. Was hat das für eine Auswirkung auf eine Zeitung?
Momentan und in dem Zeitraum, den ich glaube, überblicken zu können, ganz wenig. Weil wir ja einen deutlichen Split sehen in der Nutzerschaft, dass das Papierprodukt lesen überwiegend und immer stärker teilt sich das. Leute, die sagen, in einer Leseerziehungskultur aufgewachsen sind, die da kein Problem bedeutet. Und die Generationen, von denen wir jetzt so problembeladen reden, dass sie nicht mehr lesen können, was übrigens Erwachsene zu einem gar nicht viel größeren Prozentsatz trifft, wie deutsche Studien zeigen, sind ja im Grunde in der digitalen Welt mit ausreichend Bildinformation versorgt. Ne? Also hören können ja die meisten, auch wenn sie nicht lesen können. Das ist ja der Vorteil der oralen Kultur. Ich muss sagen, kann Informationen konsumieren, ohne lesen zu müssen oder lesen können zu müssen. Also das ist erstens nicht, von daher ist es jetzt noch kein Problem. Die Frage ist, welche gesellschaftliche Entwicklung wir nehmen in der ganzen Frage, sagen, überhaupt Bildung, Erziehung und Lese- und Schreiberziehung. Und die finde ich interessant, weil wir ja inzwischen dazu übergegangen sind, Bildungsprobleme als Sozialprobleme zu identifizieren und damit auch sagen, mit der Sozialingenieurskunst zu lösen. Heißt, wenn es so ist, dass die Ansprüche, die wir gelernt haben an Lesen, Schreiben, so Bildungsstandards, nicht mehr von allen erfüllt werden können, dann ist die Reaktion darauf, diese Standards abzuschaffen. Das nennt man dann Bildungsgerechtigkeit. Ne? Also Gerechtigkeit ist, wenn man sozusagen diese Standards nicht... Es gab vom Sigmar Gabriel, dem SPD-Chef, gibt es ein wunderbares Zitat, in dem neuen Buch von Thomas Ritschl ist es auch zitiert, der gesagt hat, das ist einfach wahnsinnig ungerecht, dass Eltern, die selber Akademiker sind, ihren Kindern bei den Hausaufgaben viel besser helfen können als Eltern aus sogenannten bildungsfernen Schichten. Und die Reaktion darauf ist, man muss die Hausaufgaben abschaffen, um diese Ungerechtigkeit mit Bildungsgerechtigkeit zu versehen. Wenn sich das durchsetzt, könnte man ein Problem kriegen.
Bitte, dann noch. Ja. Nein, bitte, Sie. Okay.
In den USA hat es vor kurzem auch einen großen Aufschrei gegeben, als der Atlantic ein Editorial von Scientology gepostet hat. Und allgemein sehr viele Medien springen jetzt auf den Trend des Native Advertising auf, nachdem BuzzFeed so erfolgreich damit ist. Was finden Sie von diesem bedenklichen Trend und ist der aufhaltbar oder nicht?
Das ist eine sehr schöne Frage. Was halten Sie von diesem bedenklichen Trend? Also wie die Frage, sind Sie nicht auch der Meinung, dass... Aber ich bin eh auch der Meinung dazu. Native Advertising, für die so nicht vom Fach sind, okay, ist der neue Trend. Also früher gab es die Werbung, also die Anzeige, die war so klar unterscheidbar von dem geschriebenen Text in einer Zeitung. Die nächste Stufe war das sogenannte Advertorial, also Textanzeigen, die noch bis zu einem gewissen Grad unterscheidbar sind. Und der nächste Punkt jetzt ist, also das nennt man dann Native Advertising, das heißt, es ist nicht mehr unterscheidbar mit freiem Auge vom redaktionellen Inhalt und es bieten sogar seriöse Medienhäuser an, dass die Journalisten diese Werbung auch produzieren. Ironischerweise ist einer der wirklichen Pioniere im Native Advertising die New York Times. Und ich weiß nicht, ob sie es durchsetzen wird. Also wir haben ja auch im Zuge etliche Projekte mit der Neuen Zürcher Zeitung über das Thema diskutiert und dort ist eigentlich die sehr klare Meinung, dass Native Advertising für die NZZ kein Weg ist.
Okay.
Ja, bei der historischen Analyse ist man sehr präzise. Bei der Frage nach der Zukunft gibt es eigentlich nur ein Schulterzucken. Ich denke, den einen Königsweg wird es nicht geben. Es werden viele Komponenten zu bedenken sein. Aber die Printmedien oder die Tageszeitungen haben meiner Ansicht nach ein riesiges Potenzial. Und zwar sind das die Abonnenten. Wenn man neue Abonnenten gewinnen will, dann lässt man sich einiges einfallen mit Prämien und so weiter, dann streicht man ihnen um den Bart. Die bestehenden Abonnenten werden sehr stiefmütterlich behandelt. Weil die hat man ja schon im Sack, sozusagen. Ich glaube, die sind eigentlich das Potenzial, indem man sie näher ans Produkt bindet, sprich Kundenbindung, und indem man versucht, dieses Potenzial zu schöpfen und aus Abonnenten begeisterte Abonnenten zu machen. Und ich denke, wenn einem das gelingt, ist das wie bei einer Glaubensgemeinschaft. Die wollen jemanden von ihrer Idee überzeugen und man sollte nicht gegenüber den neuen Technologien aus Sicht von Print wie das Kaninchen vor der Schlange stehen.
Okay.
Ich glaube, das wird teilweise oft vergessen. Noch zwei Dinge. Journalismus ist ganz wichtig. Guter Journalismus soll sich aber nicht nur in ernstester Betrachtung erschöpfen. Es sollte auch Elemente in einer Zeitung geben, wo Humor, wo Augenzwinkern, wo Unterhaltung zum Zug kommt. Die Leute wollen nicht nur von früh bis morgen mit schlechten oder negativen Nachrichten niedergeknüppelt werden. Es braucht solche Elemente. Und zum Zweiten braucht es gutes Layout, magazinartiges Layout. Es hat sich da auch nicht allzu viel abgespielt in den letzten Jahrzehnten. Und da gehört auch spannende und kreative journalistische Fotografie dazu.
Gut, danke. Darf ich Sie jetzt unterbrechen, weil sonst kommen die anderen nicht mehr dazu, ihre Fragen zu stellen. Wir haben jetzt das Stichwort Abonnenten noch aufgenommen.
Ja, ich glaube auch, dass das, wie Sie richtig sagen, eine Religion, was Sie so über die alten und die neuen Abonnenten sagen, klingt ja auch sehr nach dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, ne? Dass der dann irgendwie, oder der brav immer geblieben ist, der Abonnent ist dann beleidigt, weil dann kriegt der neue da, ne? Der weg war und irgendwas anders gelesen hat und sein Abo-Geld mit heute durchgebracht hat, der kriegt dann wieder was, ne? Das hat sich aber eh ziemlich aufgehört, als dann die Verlagsmanager irgendwann begriffen haben, dass es gibt ja sowas wie eine Amortisationszeit für ein Abo. Ne? Also es kostet ja die Akquisition, wenn ich dem schenke, früher halt, weiß ich nicht, ein halbes Kabel zum Fest, wenn er wieder kommt. Wenn ich das kostet was und es gibt die Amortisationszeit, heißt, ab wann verdiene ich mit diesem Abonnenten auch was? Und das hat sich dann gezeigt, haben die Verlagsmanager mal gesehen, so in den letzten 10 Jahren, dass dann es einen ganz großen alten Abonnentenstamm gibt und dass die immer dazukommen, dass dort die durchschnittliche Behaltedauer kürzer ist als die Amortisationszeit des Abos und dann haben sie es aufgegeben. Was Sie aber ansprechen mit der Bindung, ist etwas, woran ich eh auch digital glaube und das ist das Geschäftsmodell Sekte. Also das kann funktionieren. Mein Vorgänger bei der Presse, der Andreas Unterberger, hat einen Blog begonnen und hat inzwischen, glaube ich, 1000 Leute oder mehr, die 10 Euro im Monat zahlen, damit sie das, was er schreibt, sofort lesen können. Jeder andere kann es 2 Tage später auch lesen. Das heißt, man muss schon sehr gläubig sein und deswegen nenne ich das Geschäftsmodell Sekte. Wenn man sagt, wenn ich das nicht sofort lesen kann, sozusagen verliere ich die Seligkeit und das ewige Leben, also zahle ich dafür. Und ich glaube, dass das wirklich ein Teil dieser vielen digitalen Geschäftsmodelle wird das Geschäftsmodell Sekte sein.
Okay.
Ja, eine Frage, die ich gerne vielen erfahrenen Leuten stelle, ist die Frage nach Ihren Lieblingsbüchern und ob Sie einfach ein paar Buchempfehlungen geben können, egal jetzt ob es also fachspezifisch ist, Medienwelt und Journalismus oder Philosophie, Literatur, was auch immer. Also ein paar Leseempfehlungen einfach.
Also das, was mir in letzter Zeit am meisten gefallen hat, kann ich da immer nur sagen. Also Josef und seine Brüder würde ich empfehlen, wenn Sie mal mehr Zeit haben, ist halt recht lang. Dann würde ich sehr empfehlen, Bulgakov, gibt es gerade in einer super neuen deutschen Übersetzung von vom Alexander Nitzberg, also Meister Margarita, das hündische Herz, diese Sachen, weil es ist einfach interessant. Ja. Dann ist fantastisch natürlich Christopher Clark, die Schlafwandler, also Erster Weltkrieg. So, das wären jetzt die 3 Sachen, die mir gleich einfallen.
Mir würde jetzt gleich noch ein 4. einfallen.
Ja, das natürlich. Ist auch nicht so dick wie die anderen.
So, hier bitte und dann gleich anschließend die Dame hier.
Sie haben ein historisches Argument gegen die Publikative als vierte Gewalt geführt. Aber führt sich die Idee von der Publikative als vierte Gewalt nicht schon selbst ad absurdum, dadurch, dass die 3 Gewalten, die schon etabliert sind, ja also untrennbar mit dem Staat verbunden sind.
Hier? Wo ich sehe sie nicht. Wo sie,
ah, hier Entschuldigung.
Hinten. Hier hinten.
Okay. Die drei Gewalten, die schon etabliert sind, sind ja untrennbar mit dem Staat verbunden und die Publikative wird ja dadurch erst legitimiert, dadurch, dass sie eben als Kontrollinstanz vom Staat unabhängig sein muss. Das heißt, die Idee der Publikative, das wird die Gewalt, funktioniert ja per se schon nicht, oder?
Ja, es ist auch historisch ganz schwer zu fassen. Also wenn man dann irgendwie reingeht, also wenn man sagen, wenn man in die Dauerausstellung des Weltgeistes im Internet eintritt, also Wikipedia, dann findet man ja sehr schnell, und das heißt, ja, vierte Gewalt, und das erste Mal bei Rousseau, ne? Also um es in die Montesquieu-Nähe irgendwie zu rücken. Und das Interessante ist aber, wenn man weiter forscht, ich habe also in den mir zugänglichen Quellen bei Rousseau nirgends auch nur irgendwas über die vierte Gewalt gefunden. Eher wird man fündig bei irgendwelchen Schotten und natürlich dann bei Tocqueville in Amerika. Also es ist auch der Ursprung dieser Idee eigentlich recht dunkel ideengeschichtlich. Wirklich etabliert hat sich das dann in England und in Amerika auch wiederum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Medien stark wurden. Und da hat es mit dieser Idee einer Publikative im Gewaltenteilungssinn wenig zu tun gehabt, sondern war eher der Vorwurf der etablierten politischen Macht, dass sich hier diese Schnösel und Emporkömmlinge aus dem Medienwesen wie eine vierte Gewalt aufspielen und uns Konkurrenz machen. Also dort kommt es dann eher her. Also dort lässt sich zumindest eher historisch fassen. Ich würde Ihnen zustimmen, dass die Idee der Publikative, es einfach neben die drei anderen Elemente zu stellen, auf jeden Fall in der Analogie ein Problem hat. Ja.
Mhm. So, hier habe ich noch jemanden gesehen. Mich beschäftigt das Thema der Meinungsfreiheit sehr stark in letzter Zeit. Und jetzt frage ich mich, wie meinungsfrei, wie objektiv darf ein Journalist in einer Zeitschrift auch schreiben, wie ich redaktionellen, redaktionellen Vorschriften gibt es hier, das heißt, das darfst du nicht schreiben oder so soll man es schreiben. Wie objektiv kann die Zeitung eigentlich sein oder wie die Meinungsfreiheit, wie darfst du die
Staatsbürger? Interessant, wie Sie das formulieren, nämlich als paralleles Begriffspaar, wenn man so will, Meinungsfreiheit und Objektivität und das fast synonym verwenden. Ne? Finde ich interessant, weil wir das Meinungsfreiheitsthema ja jetzt in den digitalen Medien immer eher in der Anonymitätsdebatte haben. Also wie schaut es mit der Meinungsfreiheit aus und wie bewerten wir Meinungsfreiheit, und wenn wir dann ein Gegenüber haben, das anonym ist, ne, in den Foren. So sehen wir es eher. Das Objektivitätsthema, das kann ich eigentlich fast nur anekdotisch beschreiben. Wenn wir zustimmende Briefe kriegen oder E-Mails, was gelegentlich vorkommt, viel zu selten, aber doch vorkommt, dann ist sehr oft, steht dann da drin, lieber Herr Redakteur, danke für diesen Text, endlich jemand, der das objektiv sieht. Ich weiß dann, dass der Text möglicherweise vieles war, objektiv war er nicht. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns mit der Vorstellung anfreunden, dass wir dazu neigen, objektiv das zu finden, was unserer Meinung entspricht. Und deswegen auch vorsichtig sein müssen beim Abstrahieren und sagen, was ist denn objektiv? Ich würde einfach, vielleicht ist das nicht sehr optimistisch formuliert, ich würde sagen, wir neigen tatsächlich dazu, für objektiv das zu halten, was unserer vorgefassten Meinung entspricht. Und darum würde ich auch sagen, das Objektivieren von Objektivitätsansprüchen, vielleicht sogar noch das Binden von Förderungen oder öffentlichem Geld an Objektivität, da würde ich sehr vorsichtig damit umgehen.
Ah, hier, bitte. Ja.
Herr Fleischer, wenn ich jetzt so dem Verlauf der Diskussion gefolgt bin, und dann befasst mich eigentlich jetzt ein sehr ungutes Gefühl. Mhm. Da ist die Rede von Native, wie hat das heißt, Native-Advertising, und das auch, was da jetzt nur da gesprochen ist, was darf ich eigentlich schreiben, wenn ich mir das so überlege, und dann betrachtet man die Presse als vierte Gewalt, wenn ist es dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, soll ich eigentlich noch Zeitung lesen, außer ich will jetzt die Unfallstatistik am Montag da lesen, dann würde ich mich doch schon fragen, ob es nicht gescheit ist, wenn man auf Bücher, die Sie gerade empfohlen haben, den Clark da liest, und dann wird doch ein ganz anderes Bild von Geschichte und von Wirklichkeit gebildet, als wenn ich mir da punktuell verschiedene Zeitungen mehr da vornehme.
Naja, das verstehe ich gut, aber wir sollten wahrscheinlich nicht vergessen, und das sieht man auch, wenn man zum Beispiel den Christopher Clark liest, dass der schreibt jetzt über ein Ereignis, das 100 Jahre her ist, und zu seinen wichtigsten Quellen gehören Zeitungen, bei deren Lektüre die damaligen Zeitgenossen vermutlich ungefähr das Unbehagen empfunden haben, das wir bei der Lektüre der heutigen Zeitungen lesen. Das heißt, wir könnten uns darauf verlassen, so unbefriedigend wir das heute finden, dass wir in 100 Jahren einen Autor finden werden, der uns als wichtigste Quelle für sein fantastisches historisches Werk sieht.
Ich habe ein, wie ich meine, sehr unterhaltsames Zitat in Cicero gelesen. Das möchte ich ganz kurz vorlesen und würde Sie dann noch um Ihren Kommentar oder Ihre Ergänzung, was Ihnen durch den Kopf geht, ersuchen. Zeitungsjournalisten sind Meister der eigenen Apokalypse, vernarrt in das Untergehen, als habe sie ein Thomas Bernhard ersonnen. Immer und immer wieder führen sie das Stück von der eigenen Bedeutsamkeit auf, bis der letzte Betrachter im letzten Hinterzimmer gegangen sein wird, wo der Putz schon bröckelt und ein eisiger Wind durch die Ritzen pfeift. Noch mit letzter Luft stricken sie am Mythos. Unter uns gesagt, ich bin ein Klassiker.
Ja, ich meine, das ist, wenn man so will, die parasitäre Untergangssucht, ne, die da kommt. Also mindestens so problematisch wie die angeblichen Untergangspropheten der eigenen Branche, die von den Leuten in Cicero, aber auch von Giovanni Di Lorenzo in der Zeit immer kritisiert werden, wie wahnsinnig das sei. Sogar regionale Zeitungschefredakteure neigen dieser Meinung zu, wie ich erfahren habe, wie wahnsinnig es sei, über den eigenen Untergang und die eigenen Probleme zu reden. Mhm. Darauf hat sich parasitär entwickelt die Branche derer, die sagen, wie wahnsinnig das ist, so wahnsinnig zu sein. Und die Nächsten werden wahrscheinlich davon leben, dass sie schreiben, wie wahnsinnig es ist, zu schreiben, dass wahnsinnig ist, wer so wahnsinnig ist. Also das entwickelt sich ja immer parallel. Ich glaube, da ist schon auch einiges dran. Ich glaube, vor allem dort, wo dann diese Selbstbespiegelung und Bauchnabelschau der Branche eigentlich dazu dienen soll, das Publikum davon zu überzeugen, dass es sich ändern muss, damit wir weitermachen können, wie wir immer gemacht haben. Das sehe ich auch problematisch. Aber ich glaube schon, dass man es einer Branche nicht nur zugestehen kann, sondern sogar von ihr verlangen muss, dass sie sagen, selbstreflexiv ist, der wir doch auch zutrauen, dass sie uns die Grundlage für unsere Reflexion der Gesellschaft bietet. Ich glaube, das gehört dort einfach dazu.
Also die Zeitung ist nicht tot, sie ist nur scheintot.
Untot vielleicht.
Untot. Ja. Das war so ein schönes Statement, dass ich jetzt nichts mehr darauf sagen möchte und nichts mehr ergänzen möchte. Ich danke ganz herzlich fürs Kommen. Ich glaube, es war ein sehr, sehr inspirierender Abend mit vielen spannenden Gedankengängen von Ihnen. Und von Ihnen auch herzlichen Dank auch für Ihre Teilnahme an der Diskussion. Und ich hoffe persönlich, dass wir noch viele Zeitungen zu lesen haben. Ich lese sie sehr gerne, werde sie weiterlesen. Und,
nein, wir machen. Wir haben auch beschlossen, dass wir für die, die es in 100 Jahren noch wollen, schweinsledergebundene Tageszeitungen
wunderbar produzieren werden. Wird immer besser. Gut, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Wir wollen Sie natürlich auch animieren und einladen, dieses Buch hier zu lesen. Hier hinten gibt es einen Büchertisch, da können Sie es auch gleich erwerben. Und ich muss noch ganz, ganz schnell die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Am 21. April um 19:30 Uhr, jung, weiblich, ägyptisch, mit der Regisseurin Alexandra Schneider. Sie spricht über den neuesten Dokumentarfilm und am 28. April 19:30 Uhr, wie bringt man das Nano in die Optik mit Thomas Klar, einem Physiker von der JKU in Linz? Bitte bedienen Sie sich sehr zahlreich am Büchertisch.